Strong and Seen. Sportlerinnen im Spotlight.
Der Sportpodcast mit mir, Katharina Leder. Heute im Fokus Eishockey mit Anna Meixner. Die heutige Folge wird uns präsentiert von Win Today. Es lebe Fair Play.
Mit bis zu 160 km/h flitzt der Puck über das Eis. Eishockey ist ein dynamischer Sport, bei dem es nicht nur um Kraft und Geschick geht, sondern vor allem auch um Teamgeist und Strategie. Eine eiskalte Sportart mit Leidenschaft pur. Hier zählt jede Sekunde, jeder Schuss, jeder Save.
Hallo, schön, dass wir heute gemeinsam in die Welt des Eishockeysports eintauchen. Wir funken dafür mal kurzerhand nach Schweden und sprechen heute im Online-Interview mit der Eishockey-Legende Anna Meixner. Herzlich willkommen, Anna.
Danke, ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei euch dabei sein darf.
Wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. Schön, dass wir uns heute ein bisschen über deine Karriere unterhalten können und du uns einen Einblick gibst. Kurz zu dir. Du kommst ja aus Zell am See und hast schon sehr früh mit den Burschen damals gemeinsam Eishockey spielen gelernt. Du bist mittlerweile 2022 und 2023 in Schweden zur Spielerin des Jahres gekürt worden und zählst als eine der schnellsten und torgefährlichsten Spielerinnen in Europa deiner Generation. Womöglich auch des Jahrhunderts. Mal schauen, wie sich die Generation noch entwickelt. Jetzt würde mich zu Beginn gleich mal interessieren, ist es denn üblich, dass man, wenn man als Mädchen in den Sport einsteigt, mit den Burschen gemeinsam trainiert?
Zuerst einmal danke für die lieben Worte. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon relativ früh und relativ jung eingestiegen bin in den Hockeysport. Ich habe damals in Zell am See das Eislaufen gelernt und habe dann auch alle Jahre bis zu meinem 16. oder 17. Lebensjahr tatsächlich mit den Jungs mittrainieren dürfen. Ich glaube, was für meine Ausbildung und für alles, was in meiner Zukunft noch kommen soll, echt wichtig war. Ich glaube, dass es immer noch so ist, dass junge Mädels mit den Burschen mittrainieren dürfen. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Schritte mitzugehen und dann im älteren, also wenn man älter wird, einfach dann in ein reines Mädelteam einsteigt.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die Mädels dürfen mit den Burschen mittrainieren. Für mich macht das immer einen deutlichen Unterschied, wenn man sagt, wir trainieren gemeinsam oder sie dürfen mittrainieren. Wie war das denn bei dir? Hattest du das Gefühl, das war ein sehr respektvolles Umfeld oder mehr so ein, ja, dann lassen wir sie halt mitspielen, wenn sie will?
Also ich denke, zu meiner Zeit war es tatsächlich noch ein recht respektvoller Umgang. Also ich habe da echt sehr, sehr gute Freunde kennengelernt und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin immer extrem respektiert worden. Ich denke aber, dass es mittlerweile in einigen Vereins nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Ich denke, dass in einigen Bundesländern das vielleicht nicht so wichtig erscheint, wie es vielleicht bei mir in Zell am See damals war. Ich denke, dass immer mehr junge Mädels vielleicht den Schritt zum Eishockey vielleicht gar nicht mehr beginnen wollen, weil es einfach schwierig ist, dass man sie als Frau oder als junges Mädel bei den Burschen beweist und dass es ängstlich ist für junge Mädels, das verstehe ich natürlich. Also ich glaube, dass es definitiv nicht mehr so leicht ist, wie es früher war. Und ich würde mir echt wünschen, dass es in der Zukunft einfach reine Mädelsteams gibt, einfach um junge Mädels dazu inspirieren zu können, hey, das ist ein Damensport, das ist akzeptiert in der Gesellschaft und ich sehe es nur so, wie es jetzt bei uns in Schweden ist. Also wenn du 5, 6, 7 Jahre bist und das Gefühl hast, hey cool, ich habe da Mädels beim Eishockey zugeschaut, ich will das auch machen, da gibt es reine Mädelsteams und es ist natürlich viel leichter mit dem Umziehen, mit dem Duschen gehen, das sind alles Sachen, die als junges Mädel ja wichtig sind, glaube ich. Und da wünsche ich mir echt, dass es für Österreich auch in Zukunft die Möglichkeit gibt, dass du wirklich als junges Mädel die sofort wohlfühlen kannst und mit eigenen Mädels groß werden kannst.
Das heißt, das Angebot hält sich da in Österreich noch sehr in Grenzen, wenn ich das jetzt richtig raushöre. Du hast ja mal in einem Interview gesagt bei der kleinen Zeitung, viele von uns spielen im Nachwuchs lange bei den Burschen mit. Das ist für die Entwicklung enorm wichtig. Und das macht sich später eben bezahlt. Was glaubst du, sind denn da für Vorteile, die man sich rausziehen kann, wenn man eben mit den Burschen gemeinsam trainiert? Oder eben auch die Burschen, wenn sie mit den Mädels gemeinsam trainieren?
Ich denke, dass die Burschen einfach ja, viel härter mit einem umgehen, auch sei es junges Mädel oder ein bisschen älter. Ich glaube, dass man da gleich so reingeschupft wird in die kalte Dusche, wenn ich das so sagen darf. Du musst dich gleich beweisen, du musst ja einfach stark sein, hart sein und hart im Nehmen sein vor allem. Natürlich wird es sicher immer irgendeinen Buben geben, der sagt, oh ja, junges Mädel, du sollst da nicht da sein. Und das sind genau die Sachen, die mich vor allem sehr wachsen lassen haben, einfach die Schritte durchzugehen, um mich zu beweisen, dass ich mit euch mithalten kann und hey, ich habe die Chance, ich bin genau gleich gut wie ihr jetzt in dem Alter gerade und akzeptiert das. Und das war für mich schon sehr, sehr wichtig und definitiv habe ich sehr viel mitnehmen können aus der Zeit.
Ist dir das leicht gefallen? Also das Beweisen? Also ich kann mir vorstellen, für viele Mädels ist es nicht einfach, aber es klingt jetzt schon so, als hätte es dich eher angespornt.
Ja, also für mich war es sehr, sehr, also wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe wirklich das Glück gehabt in meinem Verein, weil die KZL Eisbären, dass ich da von Anfang an aufgenommen worden bin, wie eigentlich ein kleiner Bub und die haben mich da wirklich jahrelang unterstützt. Natürlich gibt es in den gegnerischen Teams immer jemanden, der blöde Sprüche schiebt und genau das sind die Sachen, wo man dann einfach, okay, einmal blöd zurückreden soll oder einfach einmal über sich selber wachsen muss und ja, wie gesagt, ich glaube, genau diese Momente sind die man in der Zukunft stärker machen.
Jetzt hast du ja schon recht früh mit dem Eishockeysport begonnen, das heißt, wie lange bist du denn jetzt schon im Eishockeysport drinnen?
Sehr, sehr lange. Also ich glaube, ich bin das erste Mal auf die Eislaufschuhe gestanden mit 3 und habe seitdem nie wieder aufgehört.
Bist du da direkt in den Eishockeysport eingestiegen? Also abgesehen davon, dass man mal Eislaufen lernt, wann hast du denn den Schritt in den Vereinssport gewagt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mit 3 kann ich mich noch erinnern, habe ich die Hockeyschule angefangen. Da lernt man einfach das Eislaufen, den Umgang mit anderen Kindern und einfach den Spaß und die Liebe zum Sport. Und wie alt ich genau war, ich würde jetzt einmal schätzen, so zwischen 6 und 8, wo ich dann die ersten so Spiele mit den kleinen Buben mitgespielt habe.
Mhm. Und als du dann 16 geworden bist, da war das vom österreichischen Eishockeyverband ja dann quasi verboten, dass du mit den Burschen mitspielst. Wie war das damals für dich? Was hat sich denn dann geändert?
Das war für mich echt sehr hart, einfach, ja, weil ich die Jungs beim Aufwachsen, wir sind gemeinsam aufgewachsen, es war für mich ein sehr, sehr schwieriger Umbruch in mein Leben, gerade weil in der Nähe von Zell am See, also auch wo meine Eltern, meine Familie zu Hause ist, hat es kein reines Damenteam gegeben. Das nächstgelegene war dann Kitzbühel oder Salzburg. Und das waren also meine nächsten Schritte, wo ich reingefühlt habe, bei Salzburg, bei Kitzbühel, aber Spiele, vor allem bei Salzburg. Und habe mich dann echt mit 17 dazu entscheiden müssen, dass ich meine Familie eigentlich verlasse und den Schritt für mich mache und bin dann nach Wien gezogen, einfach weil dort für die Frauen zu der Zeit das beste Team war und die besten Zukunftschancen für mich und bin dann wirklich mit 17, habe meine Sachen gepackt und bin nach Wien gezogen. Was natürlich schon so schwierig ist, wenn man noch als Jugendlicher, ich glaube, ich habe zu der Zeit noch nicht einmal gewusst, wie man Nudeln kocht, bin dann mit meinen Sachen in Zug eingestiegen und nach Wien gezogen. Und so hart das auch klingt, für mich war das absolut der richtige Schritt.
Man lernt ja dann relativ schnell selbstständig zu sein. Hast du dich dann auch relativ schnell zurechtgefunden oder wie war das? Weil du bist ja doch als sehr junger noch von zu Hause weg in die Großstadt.
Also ich habe damals das Glück gehabt, dass ich von meiner besten Freundin, die auch zu der Zeit in Wien gespielt hat, da habe ich zu denen ziehen dürfen. Also ich habe immer noch die Mutter- und Vaterrolle von ihren Eltern gehabt und die waren auch sehr streng mit uns, was glaube ich sicher nicht schlecht getan hat. Also ich bin trotzdem, ja, habe trotzdem dort die Schule fertig gemacht, habe alles gemacht, was ein normaler Jugendlicher auch macht und glaube dann, wo ich 18 war, bin ich dann wirklich nach Wien in die Stadt gezogen und habe dort mit Mitspielerinnen zusammen gewohnt, was ja mit 18 natürlich sehr, sehr cool und aufregend ist.
Du warst ja da dann eigentlich noch relativ jung, da hast du schon gewusst, du möchtest mal ins Ausland gehen. Warum war das so?
Ich glaube, dass ich schon relativ früh realisiert habe, dass die Chancen in Österreich voller Profi zu werden leider Gottes nicht sehr hoch sind. Und ich habe natürlich die Ligen rund um Europa oder in Europa verfolgt und immer wieder auf Instagram und alle Plattformen, wo man das halt so mitkriegt, sehr eng verfolgt. Und für mich war das immer schon klar, also die Liebe, die ich zu dem Sport habe und einfach zu wissen, ja, ich würde einfach alles dafür geben, war dann relativ früh für mich klar, dass wenn ich die Chance habe, dass ich sie unbedingt nutzen will.
Warum macht es denn das so schwer, in Österreich auch professionell Niveau Eishockeyspielerin zu werden? Also warum glaubst du, ist es notwendig, dass man ins Ausland gehen muss?
Ja, ich habe das eh schon eigentlich sehr oft gesagt. Also natürlich ich hätte mir nichts anderes gewünscht, wie in Österreich Profi zu werden. Dann hätte ich diesen Schritt ins Ausland nie gewagt, weil ich bin trotzdem noch bei meiner Familie. Ich bin in meinem Heimatland und kann dort mein Hobby zum Beruf machen. Die Chance ist und also war und ist bis jetzt leider absolut unmöglich. Und ich denke, dass gerade wenn ich jetzt diesen Vergleich von Schweden und Österreich habe, ist der Respekt zum Damensport generell in Österreich einfach viel, viel zu niedrig. Und ich glaube, dass einfach viel zu wenig Geld investiert wird. Ich glaube, dass die Leute einfach das nicht machen wollen. Und das ist einfach was mich sehr, sehr ärgert, weil ich sehe, wie gut es sein kann in Schweden, wenn man da ein bisschen Geld investiert, wie viel die Spieler dir wirklich zurückgeben und wie viele Leute es eigentlich interessiert, Damen-Eishockey zu schauen. Und ich denke und ich hoffe, dass in Österreich hoffentlich, auch wenn es jetzt schon viel zu spät ist, eigentlich hätte das schon vor Jahren beginnen sollen, dass endlich der Schritt passiert, wo junge Mädels ihren Traum leben können.
Das heißt, würdest du sagen, die Fördergabe müsste dann mal da bei der Basis anfangen, dass man wirklich sagt, wie du vorher schon gesagt hast, auch diese Nachwuchsteams aufbaut? Oder wo würdest du dann mal grundsätzlich, wenn du es jetzt entscheiden könntest, die Förderung ansetzen?
Absolut, absolut. Also jetzt einmal ein Beispiel. Bevor ich nach Schweden gegangen bin, ich habe ja wirklich sehr, sehr lange in Wien gespielt und habe dort schon das Gefühl gehabt, Eishockey ist für mich alles und ich will und ich will und ich will. Das Einzige, was für mich möglich war, war 40 Stunden arbeiten zu gehen, einen ganz normalen 9-to-5-Job und dann, ich habe 8 Stunden gearbeitet, bin kurz heim, habe was gegessen und dann bin ich in die Halle, weil man oft von 10 bis 11 am Abend Training haben. Und dann geht es aber für die Spielerinnen bis jetzt weiter am nächsten Tag um 6, weil sie wieder arbeiten müssen, weil sie ein Leben finanzieren müssen. Und das ist für mich, das zeigt, wie viele Mädels für den Sport brennen, wie viel die wirklich dafür investieren, dass ich mich wirklich 40 Stunden jeden Tag in einem Job sitze, danach nur bis Mitternacht am Eis stehe und am nächsten Morgen wieder dasselbe mache. Und ich glaube, dass es da einfach ja schon ganz am Anfang, also ganz in die Jugend investiert werden muss. Es gehören reine Mädelsteams her, es gehört ein gutes Budget für, also es gehört ein Jugendteam her und wenn die jungen Mädels reif genug sind, gut genug sind, dass sie dann ins Damenteam einsteigen und dass die Damen dann wirklich die Vorbilder für die Jungen sind, dass sie auch sehen, hey, die leben den Traum, die können sich aufs Eishockey fokussieren, aber das ist leider derzeit überhaupt nicht gegeben.
Jetzt kann sich ja Schweden sehr glücklich schätzen, dass du dort spielst. Wie hat sich dein Auslandsengagement denn ergeben? Also es gibt ja die Geschichte, die kursiert, dass du das einfach mal mit einer SMS in die Wege geleitet hast. Was ist denn da dran und wie kam es denn dazu?
Ich denke, dadurch, dass der Damensport gerade in Europa, es gibt, man kennt sie untereinander. Also wenn du ein Talent bist, sage ich jetzt einmal, dann gibt es natürlich Leute, die dich beobachten, die auch bei den Weltmeisterschaften beobachten. Und bei mir war das schon echt früh, weil habe ich das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr viele Interessen gehabt habe, gerade von Schweden. Und die schreiben die einfach, so blöd wie es klingt, über Instagram, Facebook, Messenger oder kurze E-Mail, hey du, bist du interessiert, nächste Saison in Schweden zu spielen oder in Deutschland oder Finnland oder wie auch immer es ist, und da habe ich dann einfach zurückgeschrieben, du, ja, ich bin soweit, ich möchte den Schritt unbedingt wagen, und so sind wir dann in Kontakt gekommen und ich habe mich dann auch relativ schnell und flott dafür entschieden, dass ich den Weg nach Brünas, nach Gävle machen will.
Ach so, das heißt, die kommen tatsächlich schon auch, obwohl jetzt Österreich nicht ganz so das Eishockeyland ist, zu den Spielen, zum Scouten und schauen, wer ist da gut, wer ist da dabei, wen können wir uns da noch ins Team holen?
Ja, ob jetzt in der österreichischen Liga wirklich Scouts da sind, bezweifle ich. Ich schätze mal, bei der Weltmeisterschaft, bei der wir auch aktiv sind, sind definitiv Leute da, die sie Spiele anschauen. Es gibt natürlich auch den Vorteil von Weltmeisterschaften, dass es oft Videos dazu gibt. Und ich glaube, so sind die meisten Vereine aktiv, dass sie einfach Videos schauen und die dadurch dann kontaktieren.
Jetzt bist du ja selber schon zweimal beste Stürmerin geworden, 2011 und 2015, beste Stürmerin der Weltmeisterschaft in der Division 1 bzw. 1A, mehrfache österreichische Meisterin mit den EHV Sabres in Wien geworden, zweifache schwedische Vizemeisterin und 2023 hast du es zum dritten Platz bei der Weltmeisterschaft geschafft und also mit dem österreichischen Nationalteam. Also das sind ja einige Erfolge. Wann hast du denn das Gefühl gehabt, jetzt geht's so richtig bergauf, jetzt geht's los?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das hat bei mir wirklich erst begonnen, als ich den Schritt nach Schweden gewagt habe, einfach zu realisieren, ja, wie ich es vorher schon erwähnt habe, in Wien, ich habe wirklich für den Sport gebrennt und ich hätte alles dafür getan, aber du kannst dich einfach nicht so darauf konzentrieren, du kannst dich nicht wirklich regenerieren, wenn du 40 Stunden arbeitest und trotzdem 100% am Eis abrufen sollst. Du am Wochenende sitzt du dir im Bus, kommst oft am Sonntag heim um 5 in der Früh und musst am Montag wieder arbeiten gehen. Das ist die Realität für fast alle Spielerinnen in Österreich aktuell. Und das war für mich wirklich der Schritt, wo ich dann nach Schweden gegangen bin, einmal zu sehen, okay, es sind Trainingszeiten so am Nachmittag. Du hast wirklich jeden Tag dein Workout im Gym, das, was direkt neben der Kabine ist. Also ich gehe da bei der Tür raus, bei der Tür rein, gehe wieder rüber, dann setze ich mich in den Raum, extra Raum, wo ein Video geschnitten wird für dich und dann gehst du aufs Eis. Du kannst so lange am Eis bleiben, wie du willst, weil ja 2-3 Stunden für das Damenteam reserviert sind. Das sind einfach so Gegebenheiten, die ich vorher noch nicht gekannt habe, wo ich wirklich angefangen habe, darüber wirklich zu Gedanken zu machen, wie weit mir das bringen kann und wie viel, dass ich in diesen Sport oder um, dass ich besser werde, da investieren kann. Und das waren die Schritte, wo mir dann jetzt in den letzten paar Jahren wirklich, glaube ich, ja, zur Topform geholfen haben.
Mhm. Du bist ja 1,61 groß. Würdest du sagen, spielt die Körpergröße beim Eishockey eine Rolle? Also glaubst du, macht dich das besonders wendig und schnell oder ist das ein Vorteil für dich?
Also ich bin eigentlich 1,63.
Oh, Entschuldigung, 1,63.
Gute Frage. Ja, ich bin sicherlich nicht die allergrößte und ich glaube schon, dass es mir von Vorteil hat, dass ich extrem wendig und schnell in Bewegungen bin. Wie es jetzt wäre, wenn ich 1,80 wäre, das ist eine gute Frage, aber mir kommt es sicher von Vorteil.
Das heißt, es spielt keine Rolle. Sehr gut. Vielleicht kannst du uns mal kurz generell einen Einblick geben, welche Positionen es denn beim Eishockey gibt und wo du da unterwegs bist.
Gerne, also es gibt die Sturmformation, da gibt es einen Center, der spielt in der Mitte von 2 Außenflügeln. Dann gibt es natürlich 2 Verteidiger und eine Torfrau. Und ich bin in der linken Sturmformation, das heißt, das linker Flügel aktiv.
Und was würdest du sagen, braucht es denn da, damit man eine großartige Eishockeyspielerin wird?
Ich denke ganz, ganz viel Disziplin, den Willen, jeden Tag durchzukämpfen und ich glaube gerade als Flügel, ja einfach den Torzug, den Puck aufs Tor bringen und ja, einfach viel Eislaufen.
Jetzt sind ja im Großen und Ganzen die Regeln beim Eishockey bei den Männern und Frauen gleich. Also es gibt ein paar Anpassungen bezüglich Körperkontakt. Welche sind das denn?
Ja, in Österreich ist es so, dass die Damen ohne Körperkontakt spielen, also komplett ohne Körperkontakt und die Männer natürlich mit Körperkontakt. Ja, also natürlich passiert der Körperkontakt, aber es ist einfach nicht erlaubt, ja wirklich den Körper gegen die Bande zu drängen, also zu checken. In Schweden ist das mittlerweile anders. Wir haben jetzt seit 2 Jahren die Regel, dass der Körperkontakt erlaubt ist. Und ich bin der Meinung, dass das Eishockey viel, viel interessanter macht. Und ich denke, dass ganz viele Ligen da hinterherziehen werden, weil ja, wir reden wieder über die Gleichstellung. Und ich denke, dass, ja, auch wenn eine Dame 60, 70 Kilo hat und ein Mann vielleicht 90 bis 100 Kilo. Wir sind alle gleich und ich denke, dass es das viel interessanter macht und schneller und intensiver.
Wie ist das dann auf internationalem Niveau, also bei den internationalen Bewerben?
Derzeit ist es auch noch ohne Körperkontakt, aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Jahren hoffentlich geändert wird.
Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass das Eishockey der Frauen durchaus in den letzten Jahren erheblich an Interesse gewonnen hat und auch an Wachstum erlebt hat, sowohl auf der Amateurebene als auch durch die ZuschauerInnenzahlen. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, definitiv. Also gerade also ich reise fast monatlich, ich meine dieses Jahr leider nicht, eben dadurch, dass ich mich blöderweise verletzt habe, aber normalerweise reise ich einmal im Monat nach Österreich, um mich dort mit Nationalen zu treffen. Und wir bestreiten dort immer Camps mit meistens Spielen. Und gerade in den letzten Jahren ist das wirklich, hat sich das sehr gesteigert, dass oft die Spiele live im Fernsehen, entweder ja, live im Fernsehen oder mit Livestream übertragen werden. Und dadurch haben wir eigentlich auch gemerkt, hey, es schauen Leute, es interessiert Leute. Und ich glaube, genau das sind die Schritte, die einfach in Österreich kapiert werden müssen. Die Kapazitäten sind da. Es gibt Interessenten, die sich für diesen Damensport einsetzen, die gerne Damen-Eishockey schauen. Und ich glaube, genau das ist ein richtiger Beweis, dass es einfach an der Zeit ist, zu investieren, um das einfach größer zu machen und das für die Mädels einfach professioneller zu gestalten.
Jetzt habe ich das sowohl selbst schon mitbekommen und ich glaube auch, dass das sehr viele gut nachvollziehen können, dass wenn die Stadien voll sind, man den Fangesang hört, das ist ja eine total elektrisierende Stimmung. Jetzt würde ich mich fragen, wie viel kriegt man denn davon überhaupt mit, wenn man am Eis steht und spielt?
Das ist sehr interessant, weil ja natürlich, wenn man einläuft und man merkt, das Stadion ist gefüllt, da sitzen Tausende von Menschen, das ist ein sehr elektrisierendes Gefühl, wie du sagst. Natürlich macht es auch einen kurz nervös, aber ich glaube, sobald der Puck aufs Eis geschmissen wird, blendet man das komplett aus.
Okay. Sprichst du mittlerweile Schwedisch bei all diesen schwedischen Fangesängen?
Ja, ich bin jetzt wirklich mein viertes Jahr in Schweden, also ich verstehe wirklich alles. Reden tue ich natürlich schon auch, aber ja, jetzt noch nicht so fließend, das ist nicht so leicht mit einem österreichischen Akzent. Werden die Mädels oft amüsiert.
Okay, ich werde dich jetzt nicht nach einem schwedischen Satz fragen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was es denn bedeutet, mittlerweile einen Profivertrag bei SDHL zu haben.
Ja, es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist für mich, für all die harte Arbeit, die ich damals reingesteckt habe, jetzt in der Lage zu sein und mein Leben wirklich so zu gestalten, dass das Eishockey immer im Vordergrund steht für mich, für das bin ich unglaublich dankbar und das ist genau das, was ich mir für alle Mädels, die in Österreich genau die gleiche Arbeit reinstecken, das wünsche ich mir für sie und dass sie auch mal in der Position sind, wo sie das wirklich genießen können und sich nur voll aufs Eishockey zu konzentrieren. Für mich ist das unbeschreiblich und ich hoffe, dass ich das so lange wie möglich noch weitermachen darf.
In welchem Land bist du denn jetzt gerade am meisten unterwegs? Also du hast ja vorher schon gesagt, einmal im Monat kommst du nach Österreich. Das heißt, du bist aber schon den größten Teil in Schweden.
Ja, definitiv. Also ich bin eigentlich von August bis April, dann, wenn die Saison eben aktiv ist, bin ich in Schweden. So wie du gesagt hast, ich reise dann hin und wieder nach Österreich für 4 bis 5 Tagescamps und muss dann auch gleich wieder zurück nach Schweden. Und im Dezember haben wir eine 4-Tages-Pause für Weihnachten und das ist dann, wenn ich heimfliege und meine Familie besuche.
Jetzt kommst du ja mit all den Wettbewerben durchaus sehr viel um die Welt. Welcher Ort, würdest du denn sagen, ist dir da sehr in Erinnerung geblieben?
Boah, da gibt es sehr, sehr viele. Meinst du in Schweden oder generell überall, wo ich war?
Generell, ja.
Da gibt es sehr, sehr viele. Also auf der anderen Seite waren wir jetzt am letzten August in China. Ich glaube, das war ein Erlebnis, was mir sicher in Erinnerung bleibt. Auf der anderen Seite, im Norden von Schweden ist es ja irrsinnig cool zu sehen, ist einfach interessant, wie da die Sonne nie über den Horizont kommt. Das sind alles so Sachen, die ich vielleicht damals mit 16, 15, 16 noch nicht so mehr erwartet hätte. Aber ich habe wirklich schon so viele Orte und Plätze gesehen, die mir in Erinnerung sind. Und das ist auch wieder was, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich ja, so viel Reise und so viele Orte auf dieser Welt sehen kann.
Welche Teams würdest du denn sagen, sind international gesehen besonders stark im Eishockeysport?
Also international, ich denke, die schwedische Liga ist sicher, da sind alle Teams auf einer professionellen Ebene und ich glaube auch, dass es europaweit die stärkste Liga ist im Moment. Aber wirklich die Frage so zu beantworten, welche Teams international die stärksten sind, das ist sehr, sehr schwierig.
Was macht denn das schwedische Team so stark?
Ja, ganz einfach. Man kann sich wirklich nur weiterentwickeln, wenn man die Gegebenheiten dafür hat. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit unseren jungen Spielerinnen, die jetzt 16 sind, und wenn ich mich vergleiche, wo ich 16 war, die Gegebenheiten, die die da haben, die gehen in ein Eishockey-Gymnasium, gehen vor der Schule aufs Eis, kriegen in der Schule ja ein Mittagessen, ein gesundes Mittagessen, gehen in die Schule, kommen von dort direkt wieder in die Halle und trainieren in einer zweiten Einheit und das sind einfach Sachen, die für mich damals unerdenklich waren und auch bis jetzt für die Mädels in Österreich eigentlich unerdenklich sind. Und genau das ist, glaube ich, der Unterschied, wo man ja so viel besser wird, weil man einfach die Zeit und die Gegebenheiten hat, um sie zu verbessern und an jeder Kleinigkeit zu arbeiten.
Jetzt gibt es ja in Österreich, also beim österreichischen Nationalteam, drei Damenteams, das A-Team und die U18 und die U16. Kannst du uns da vielleicht eine starke Spielerin nennen pro Team, die besonders ins Auge gestochen ist oder der du da auch gerne eine Bühne geben möchtest?
Puh, das ist sehr schwierig. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele. Also gerade im A-Team bin ich wirklich umgeben von sehr vielen Mädels, die wirklich professionell und hart an sich selber arbeiten. Also die Theresa Schafzahl vor allem, die spielt in Amerika im Moment, ist also ja wahnsinnig, wahnsinnig gut und ein richtig talentiertes Mädel und eine, die sehr, sehr hart an sich arbeitet. Annika Fazokas, eine von den besten Verteidigerinnen bei uns im Team. Die Antonia Matzka, die Charlotte Wittig, die schon jahrelang bei uns im Nationalteam dabei sind und wirklich eigentlich unsere Führer sind, unsere Leader sind und ganz, ganz viele junge Mädels, die danach kommen. Also da müsste die da jetzt wirklich, glaube ich, könnte man eine halbe Stunde drüber reden, weil alle jungen Mädels, die einfach so stark sind in meinen Augen und mit den Gegebenheiten, die sie eigentlich haben, auf den Stand sind, wo sie jetzt sind, also wirklich Respekt und man sieht, wie viel Arbeit die so wirklich reinstecken.
Was macht denn das österreichische Nationalteam besonders stark?
Ich denke, das ist einfach ein sehr, sehr guter Mix ist, zwischen jungen Spielerinnen, die den Biss haben und uns älteren oder erfahrenen Spielerinnen, die das Team leaden, also führen. Und ich glaube, dass wir unheimlich viel Spaß haben und das wirkt sich ja, denke ich, mal am Eis aus.
Jetzt habt ihr ja Anfang Februar 2024 das erste Testspiel gegen die Niederlande 3-1 verloren. Passiert. Wie geht es dir denn da als Team damit um?
Sehr gute Frage. Also ich denke, gerade so Vorbereitungsspiele sind für uns eigentlich, was das Ergebnis angeht, eigentlich egal, ist natürlich nicht, aber das sind für uns Camps und Tage, wo wir an Kleinigkeiten feilen und ich denke, unsere Bestform muss im April sein, wenn wir die Heim-WM spielen in Klagenfurt und da gehen wir natürlich von Spiel zu Spiel. Wir nehmen alle Vorbereitungsspiele, wie sie kommen. Wir haben immer Dinge, an denen wir uns besonders fokussieren und an denen wir besonders schleifen wollen. Und wenn man da einmal das Spiel verliert, das kann, wie du sagst, passieren. Aber ich denke, dass es wichtig ist, den Prozess durchzulaufen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, im April, also 21. bis 27. April, ist die Heim-WM, diesmal in Österreich. Was bedeutet das denn für dich, wenn man daheim spielen darf bei so einem Riesenevent?
Ich freue mich wahnsinnig drauf, also vor einer Heimkulisse zu spielen, zuerst einmal unglaublich und dann von jedem Spieler, jeder weiß, dass die Eltern, die Familie im Publikum sitzt, Freunde im Publikum sitzen, das ist sicher ein unglaubliches Gefühl und ich glaube, alle bei uns im Team freuen sich irrsinnig drauf.
Welche Rolle spielt denn allgemein die Tagesverfassung bei so einem Match? Also was kann man machen, dass man am Matchtag selber dann die bestmögliche Leistung abrufen kann?
Definitiv. Und es ist gerade bei so einer WM, wo wirklich 5 Spieler in so kurzer Zeit sind, ist es Tagesverfassung. Und es ist auch extrem wichtig, wenn einmal ein Spiel, ja, egal ob man es gewinnt oder verliert, das Spiel ist vorbei, es wird abgehakt und jetzt geht der nächste Fokus nur und wirklich nur auf den nächsten Tag und auf das nächste Spiel. Also da ist es ganz schwierig, dass man vielleicht einmal in Gedanken verflieht, oh, was ist, wenn jetzt das Team gegen das Team gewinnt, dann könnten wir ja eigentlich, das ist einfach das Schwierigste, dass man da wirklich mit den Gedanken einfach nur mit dem Fokus auf dem nächsten Spiel bleibt. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass das wirklich Spiel für Spiel gedacht wird und alles andere ausblendet wird, glaube ich, dass jeder seine Bestleistung abrufen kann und genau das wird uns hoffentlich zum Erfolg führen.
Du warst ja bei der WM 2023 als Kapitänin im Team und hast das Team angeführt. Wie wurdest du denn zur Kapitänin und was sind da deine Aufgaben?
Genau, also ich bin jetzt dann wirklich noch nicht so lange Kapitän. Ich glaube, das ist mein zweites Jahr. Ich denke, meine wichtigsten Aufgaben sind einfach das Team zu leaden. Also ich bin wirklich eine Person, die ja, sich einfach gern um Menschen kümmert und gern für Menschen da ist. Und ich glaube, das ist für mich der richtige Weg. Und ich denke, dass ich so die jungen Mädels sage, dass jeder im Team wichtig ist und dass jeder eine extrem wichtige Rolle hat, egal ob du jetzt in der ersten oder in der vierten Linie spielst, ob du erste Torfrau bist oder dritte Torfrau bist. Jeder ist gleich wichtig. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ich versuche, die Mädels zu übermitteln. Und natürlich bin ich vielleicht ein bisschen mehr erfahren wie ein junges Mädel, die 18 ist und eine erste WM spielt. Und das sind genau so Momente, wo ich ihnen helfen will, vielleicht die Nervosität zu vergessen oder ja, einfach Spaß dran zu haben. Das Erlebnis ist was Großes. Und ja, ich glaube, das sind so meine größte Aufgabe.
Jetzt hast du ja wie viele andere Athleten und Athletinnen auch natürlich als großes Ziel die Olympischen Spiele. In deinem Fall sind es wahrscheinlich die 2026, die du ins Auge gefasst hast. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass du das erreichen kannst?
Ja, das ist natürlich das nächste große Event nach der Heimweltmeisterschaft jetzt im April. Und ich glaube, dass ja, die Chancen, also wir haben jetzt noch keine exakte Gruppe, gegen wen wir spielen müssen in der Qualifikation, aber bei der letzten Qualifikation in Füssen, die wir damals gespielt haben, war es wirklich haarscharf und es war ja traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Und ich glaube, das war der Ansporn dafür, dass wir gut genug sind, um gegen große Teams, große Nationen zu gewinnen. Und das wäre auf jeden Fall das Ziel von mir und ich bin mir sicher vom ganzen Team werden, dass wir 2026 bei den Olympischen Spielen dabei sein dürfen.
Die Vorbereitungen sind auf jeden Fall schon im Gange. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, die Saison geht von August bis April. Gibt es beim Eishockey sowas wie eine eisfreie Zeit?
Die gibt es definitiv. Für mich persönlich, also es gibt natürlich extrem viele Spielerinnen, gerade in Schweden, die haben die Möglichkeit von in die Sommermonaten aufs Eis zu gehen und das machen sie ja weiterhin, die stehen trotzdem dreimal die Woche am Eis, einfach weil die Gegebenheiten da sind. Bei uns in Österreich, also ich fliege wirklich, wenn die Saison vorbei ist, zurück nach Zell am See zu meiner Familie und genieße dort die Sommermonate. Für mich ist es leider nicht möglich, weil es in Österreich die Möglichkeiten nicht gibt, im Sommer aufs Eis zu gehen, beziehungsweise nicht, wo ich wohne. Und für mich ist es auch extrem wichtig, dass ich dann wirklich einmal zwei Monate habe, wo ich einfach mal die Eislaufschuhe nicht schnüren muss und mich dann nur auf das Physische konzentrieren, nur auf das Mentale konzentrieren. Und das ist, für mich habe ich so den richtigen Weg gefunden.
Wie ist es denn dann, wenn man dann nach dieser Pause wieder mal am Eis steht?
Ich glaube, das ist genau das, was für mich so wichtig ist, diese Vorfreude wieder. Also wenn ich dann im Sommer ja die Ausrüstung für zwei Monate mal nicht anziehe und dann kann ich es eigentlich schon wieder kaum erwarten, wenn es losgeht. Und das ist das Gute daran, dass ich mir einfach diese Off-Zeit vom Eis gönne.
Jetzt ist dir letztes Jahr ja der goldene Helm verliehen worden für die beste Spielerin des Grunddurchgangs. Was ist denn das für eine Auszeichnung und wie ist es dir damit gegangen, als du die bekommen hast?
Ja, das war natürlich sehr, sehr cool. Der Preis ist gewählt von jedem Team und jeder Spielerin wirklich. Da gibt es am Ende vom Grunddurchgang, wie du sagst, ein Voting und jeder muss seine besten drei Spieler in der Liga aussuchen und da waren die meisten Stimmen für mich dabei und ja, ich habe ehrlich gesagt absolut nicht damit gerechnet. Mir war sehr bewusst, dass ich ja wirklich super Saison gespielt habe und ich war wirklich stolz auf mich, dass ich alles, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich so super gelaufen ist. Verletzungsfrei bin ich geblieben und das war, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und als ich dann wirklich den Preis verliehen bekommen habe, war das, ja, ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet und ich glaube, das hat mich sehr, ja, sehr überrascht und getroffen. Ich war dann auch sehr emotional, einfach weil es, ja, weil es einfach von Spielern gewählt worden ist und für mich das eine extrem große Bedeutung hat, wenn Spieler von anderen Teams sehen, mich als gute Eishockeyspielerin sehen, bin ich schon sehr stolz drauf, muss ich sagen.
Ja, das kannst du auf jeden Fall sein. Was würdest du denn sagen, welche Personen hatten denn den größten Einfluss auf den Verlauf deiner Karriere?
Ich denke definitiv natürlich meine Familie. Die haben mich in allem, was ich gemacht habe, ob ich jetzt von daheim ausgezogen bin, durch jede Verletzung, die ich vielleicht durchgemacht bin, durch jedes Down, über jedes Up, waren die immer an meiner Seite. Und ich glaube, wenn ich da niemanden hätte, der mir so den Rücken stärkt und mich immer positiv haltet, wäre es sehr, sehr schwierig durch so lange Zeit. Auf jeden Fall die, und ich denke, die zwei, was ich definitiv erwähnen muss, sind die EKTL Eisbären, die mich durch meine Jugend begleitet haben, die mir wirklich das Eislaufen, das Schießen, die Grundgegebenheiten gelernt haben, so gut gelernt haben, und da bin ich wirklich dankbar für. Und danach waren es definitiv die EHV Sabres, mit denen ich dann international in Wien unterwegs war, wo ich dann wirklich ja durch meine Jugend, vom Jugendsein zum Erwachsensein geführt worden bin und von denen ich extrem viel gelernt habe und mitnehmen habe dürfen. Das sind definitiv die zwei Vereine neben meiner Familie, denen ich wirklich danken muss.
Hattest du als junge Spielerin ein Vorbild, das dich ein bisschen so in den Eishockeysport geführt hat oder dass das auch für dich interessant gemacht hat?
Definitiv. Also ich denke, das ist sehr, sehr lustig, weil für mich, wo ich noch jung war und noch in Zell am See gespielt habe, habe ich natürlich das österreichische Nationalteam verfolgt. Und natürlich war es ein großes Ziel für mich, für Österreich zu spielen. Und für mich waren da wirklich die großen Vorbilder die Spielerinnen, die zu der Zeit das Team geführt haben. Also Denise Altmann, Eva Schwärzler hat sie zu der Zeit noch geheißen, jetzt heißt sie Beiter. Esther Kantor, jetzt heißt sie Esther Werele. Und das sind alle so Mädels, die mich da inspiriert haben. Und das Lustige war, dass ich ja mit denen ja jahrelang dann noch gemeinsam im Team gespielt habe. Und ja, früher waren sie Vorbilder, heute sind sie Freunde. Und das ist natürlich was sehr, sehr Besonderes.
Okay, cool. Wie ist es denn, wenn man dann auf sie Idol trifft und mit ihnen gemeinsam spielen darf?
Ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich, wie gesagt, von Zell am See nach Wien gezogen bin und ich dann das erste Mal dort in die Kabine gekommen bin und ja, schon sehr schüchtern und eher zurückhaltend. Umso schöner ist es, dass wir jetzt so enge Freunde sind.
Und jetzt ab in den Schwitzkasten!
Mit Schweiß verbinde ich
harte Arbeit.
Wenn ich keine Eishockeyspielerin wäre, dann wäre ich
Lehrerin.
In welchem Fach?
Sport.
Ein Tipp für mein 15-jähriges Ich ist?
Selbstbewusstsein.
Ein Role Model zu sein bedeutet für mich?
Immer freundlich zu sein, immer ein Lächeln im Gesicht zu haben und genau das machen, was junge Spielerinnen inspiriert.
Ein charakteristisches Equipment meines Sports ist?
Zielstrebig. Macht das Sinn?
Zielstrebigkeit, ja, ist ein Skill. Bei einer Wettkampfreise darf auf keinen Fall fehlen?
Meine Kopfhörer.
Und in dieses Land möchte ich unbedingt noch reisen?
Amerika.
Gibt es da einen konkreten Ort, oder?
Nein, ich denke nicht. Ich war noch nie über See und ich glaube, das ist ein Ziel von mir, dass ich mir das definitiv einmal anschaue.
Dann sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Danke dir, liebe Anna, für die Einblicke. Ich glaube, es war richtig cool, dass wir auch einfach mal sehen konnten, wie es einer Eishockeyspielerin geht und wie so eine Karriere sein und verlaufen kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke, hat wirklich viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein habe dürfen.
Das war Strong and Seen, Sportlerinnen im Spotlight. An alle Hörer und Hörerinnen, danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und likest. Wenn dir das Projekt gefällt und du unsere Arbeit wertschätzen möchtest, dann mach das doch bitte auch gerne monetär, indem du ein Abo abschließt oder auch ganz einfach eine freiwillige Spende schickst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Dadurch sorgst du dafür, dass die Sportlerinnen weiterhin eine Bühne bekommen und auch viele spannende Folgen aufgenommen werden können. Lass uns auch gerne eine Bewertung für den Podcast da, am besten auf Spotify und Apple Podcast. Und lass uns in den Kommentaren wissen, welche Leistungssportlerin du gerne noch zu Gast hättest. Bis bald in einer weiteren Folge Strong and Seen.